Wir reisen heute auf die größte Insel im Mittelmeer. Sizilien liegt südwestlich von Kalabrien, der Stiefelspitze Italiens, und dort befindet sich auch der größte und aktivste Vulkan in Europa. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Unter den Vulkanforschern, die den Ätna erforschen und permanent kontrollieren, ist auch ein Deutscher, der seit einem Vierteljahrhundert am Ätna wohnt und arbeitet. An einem Vulkan, der für ihn nicht nur Beruf, sondern Passion ist. Jörg Seiselberg hat ihn getroffen und war auf dem Vulkan unterwegs.
Boris Behnke ist Mr. Ätna. Seinen Arbeitsplatz hat er im prächtigen Sitz des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanforschung in Catania. Der 62-jährige gebürtige Rheinländer mit weiß-grauem Strubbelhaar und Dreitagebart strahlt vor allem eines aus, dass er ein glücklicher Mensch ist hier in Sizilien. Über seine Arbeit am Ätna sagt Behnke:
Ich erfülle meinen Kindheitstraum, das ist ein großes Privileg.
Bevor Boris Behnke seine Passion für Vulkane im Allgemeinen und den Ätna im Speziellen erklärt, möchte ich aber erst einmal selbst hinauf auf den Vulkan. Mit Francesco Ciancito, der patentierter Führer am Ätna ist, treffe ich mich an der Bergstation der Seilbahn. Eine halbe Stunde zu Fuß weiter aufwärts, dann streifen wir durch eine schwarze, mondähnliche Landschaft.
Worüber wir hier gehen, ist alles Material, das während der explosiven Ausbrüche des Vulkans ausgestoßen wurde. Und da gibt es unterschiedliche Größen. Das Feinste, das schwarzem Sand ähnelt, ist die Vulkanasche. Und das etwas größere, wie Kieselsteine, die bis zu 6 cm groß sein können, werden Lapilli genannt. Alles, was noch größer ist, sind Bombe, wie Vulkanologen sagen, oder Gesteinsbrocken.
Unter unseren Bergschuhen schwarzes Lavagestein, über uns strahlend blauer Himmel, am Fuße des Vulkans glitzert das Mittelmeer. Unser Ziel, ein Krater in der Nähe des Gipfelkegels. Dort oben ist hochfahrender Rauch zu sehen. Aber auch wo wir gehen, rund 1000 Meter unterhalb, steigen Dampfschwaden unter unseren Füßen aus dem Boden.
Diesen Dampf, den du hier um uns herum siehst, ist nicht gefährlich, weil es nichts anderes ist als verdampfendes Wasser. Denn das Lavafeld, über das wir hier gehen, ist noch warm. Es ist Lava von 2001. Und da Lava ein sehr isolierendes Material ist, gibt es Hitze sehr langsam ab und ist ein bisschen weiter unten immer noch heiß. Wenn wir ein bisschen graben, sind es mindestens noch 100 Grad. Und deswegen, wenn es regnet und das Wasser versickert, trifft es auf heißen Lavastein und das Wasser verdampft.
Dann in 2700 Meter Höhe liegen an vielen Stellen Schnee- und Eiskrusten auf unserem Weg. Im vergangenen Jahr habe es so stark geschneit, erzählt Bergführer Ciancito, dass er auf dem Vulkan habe Skifahren können. Wir kommen nach insgesamt circa 3 Stunden zu einem der höchsten Punkte, die in dieser Jahreszeit zu erreichen sind. Ciancito sagt, auch nach Jahren als Bergführer fasziniere ihn der Ätna immer noch. Dass der Ruf dieses aufregenden Vulkans über die Küsten Siziliens hinausgetragen wurde, ist laut Ciancito auch einem berühmten Deutschen zu verdanken.
Warum ist der Ätna bekannt geworden? Es gab 1755 einen großen Ausbruch. Und einer der ersten, die hierher kamen, war Goethe, der dann den berühmten Satz geschrieben hat: Um Italien zu verstehen, müsse man nach Sizilien kommen, weil hier der Schlüssel liege, um ganz Italien zu verstehen.
Fast 250 Jahre nach Goethe kam Boris Behnke nach Sizilien und wurde hier zu Mr. Ätna. In Catania am Fuß des Vulkans arbeitet Behnke im Institut, das den Ätna erforscht und permanent kontrolliert. Über den mit 3300 Metern höchsten Feuerberg Europas, sagt Behnke:
Ätna ist für mich, wie für viele Leute hier, ja schon fast wie eine Person, ja, die man versucht zu verstehen. Und von der wir wissen, okay, viele Leute halten Ätna für eine Riesenmama hier. Und wir versuchen herauszufinden, was kocht bei dir in der Küche.
Für Behnke ist dies seit fast 30 Jahren sein Beruf. Zu beobachten und zu erforschen, was sich im Ätna tut. Ob sich ein neuer Ausbruch andeutet oder ob alles ruhig bleibt. Seit frühen Kindheitstagen, erzählt der Deutsche, faszinierten ihn Vulkane. Bereits als 10-Jähriger habe er die Wetterberichte in den Zeitungen seiner Eltern gelesen. In den 1970er Jahren hätten ihn die Artikel über damalige Vulkanausbrüche besonders fasziniert.
Dann war da immer wieder einer mit dabei, der hieß Ätna. Meistens waren es kleine Meldungen, da hat sich ein neuer Krater gebildet, da ist ein neuer Lavastrom, aber manchmal war es auch ein bisschen bisschen dramatischer und ich fand, dass das nach einem sehr interessanten Vulkan aussah. Und fing dann schon sehr früh an, darüber nachzudenken, wie soll ich das anstellen, da mal hinzukommen.
Nach dem Abitur studierte Behncke zunächst Geowissenschaften in Bochum und Kiel. Dann mit 25 kam er nach Catania, um seine Doktorarbeit über den Ätna zu schreiben. Ein Vulkan, der im Gegensatz zu vielen anderen ständig aktiv ist. Über die weit verbreitete Meinung, der Ätna sei ein gutmütiger Vulkan, muss Behncke schmunzeln.
Ja, das hört man immer wieder. Gutmütige Riese und sowas, der milde Vulkan, der nicht explosive Vulkan. In den letzten vor allen Dingen 25 Jahren oder so ist Ätna immer explosiver geworden. Das heißt, die Ausbrüche werden immer heftiger. Es wird immer mehr loses Gestein gefördert, das heißt Vulkanasche und Lapilli. Das prasselt dann auf die Gebiete unterm Wind nieder. Immer wieder, auch zigmal innerhalb von ein paar Monaten wie 2021 oder wie 2011-13. Solche Phänomene sind sehr viel häufiger geworden.
Ein schlimmes Szenario am Ätna wäre laut Behncke ein Ausbruch an der Flanke des Vulkans. Oder ein Ausbruch im Hauptkegel, so wie er sich vor mehr als 2000 Jahren ereignet hat. Dann gäbe es, erklärt der deutsche Vulkanologe,
pyroklastische Ströme. Das sind im Prinzip Lawinen, das ist ein Gemisch aus Gas, das beladen ist mit ganz vielen Gesteinsfragmenten von feinem Staub bis zu großen Blöcken. Und das bewegt sich mit der Geschwindigkeit eines Wirbelsturms. Und die Temperaturen variieren von ein paar hundert Grad Celsius bis zu fast 1000 Grad Celsius. Das heißt, das Zeug ist absolut tödlich und verwüstend.
Um den Vulkan so gut wie möglich unter Kontrolle zu behalten, hat Behncke's Institut im Berg des Ätna Messsonden in teilweise mehreren hundert Metern Tiefe installiert. Die Resultate der Messungen laufen im Kontrollraum der Institutsvilla auf. Behncke, der mittlerweile für alle Vulkaninstitute in Italien die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert, deutet auf einen der Bildschirme, die fast eine ganze Wand des Raums ausfüllen.
Wenn man genau hinschaut, sieht man, diese Linie geht allmählich hoch. Das bedeutet, der Berg schwillt an, der Druck nimmt zu. Weil der neues Magma sich ansammelt und das Gestein immer mehr unter Druck setzt. Je mehr das Gestein unter Druck gesetzt wird, desto mehr fängt das dann an auch zu knistern und Erdbeben. Momentan sind wir noch ziemlich am Anfang. Aber seit fast einem Jahr nimmt das zu. Es hat so ein paar kleine, kurze Lavafontänen gegeben. Das heißt, die Mama ist in der Küche und ist am Kochen.
Aktuell keine Gefahr, aber Behncke und seine Kollegen beobachten weiter. Generell gelte:
Das Gute am Ätna ist die Größe und die Tatsache, dass sich die wirklich gefährlichen Ausbrüche, die tief unten am Berghang, dass die sich in der Regel schon einige Zeit vorher ankündigen, dass die Lava in der Regel relativ langsam fließt, dass in der Regel dann doch Zeit genug ist, dass auf jeden Fall Menschen sich in Sicherheit bringen können.
Durch die Ausbrüche des Ätna kam in den vergangenen Jahren kein Mensch ums Leben. Allein im letzten Jahr aber starben bei Wanderungen auf dem Ätna 4 Menschen, unter anderem durch Herzinfarkt.
Der Boden in der Ätna-Umgebung ist besonders fruchtbar. Auf den Feldern wachsen aber nicht nur die üblichen Südfrüchte, sondern auch Tropenfrüchte, wie zum Beispiel Mangos oder Litschis. Eva Pongratz hat verschiedene Bauern besucht, die versuchen, das Beste aus den klimatischen Verhältnissen zu machen.
Es ist sehr windig an diesem Tag in Fiumefreddo di Sicilia. Der Ort liegt an der Ostküste Siziliens, nördlich von Catania. Nahe der Kirche führt eine breite Straße zum Blauen Meer, eingesäumt von hohen Palmen auf beiden Seiten. Fast am Ende der Straße hat Salvatore Tuttobene seinen Betrieb. Auch hier stehen vor dem Eingang Palmen. Das mehrtürige Aluminiumtor sieht ganz neu aus. Auf seinem Hof wachsen viele Pflanzen, die man nicht sofort mit Sizilien verbindet. Gerade werden Mangobäumchen in einem Gewächshaus bewässert.
Alle 3 Tage geben wir Wasser. Wir haben Wasser, wir haben den Brunnen. Der Ätna ist unser Reservoir. Wenn Schnee auf dem Berg liegt, gibt es Wasser unter der Erde. Und der Grundwasserspiegel füllt sich.
Der Vulkan Ätna ist vom Hof gut zu sehen. Majestätisch sieht er aus, mit der weißen, schneebedeckten Kuppe. Der Ätna ist auch für die fruchtbare Erde verantwortlich. Salvatore sieht richtig glücklich aus.
Die Pflanzen atmen besser, sie leiden nicht unter Fäulnis. Also, wenn es regnet, geht das Wasser immer weg. Der Boden ist auch sehr reich an Stickstoff, an Mineralien und an Spurenelementen. Wir müssen die Pflanzen nur wenig düngen, da schon genug in der Erde ist.
Ganz kleine Mangobäumchen stehen auf den Feldern, aber auch ziemlich große Bäume. Der Sizilianer hat die Mangos von Australien nach Sizilien gebracht. 4 Monate hat er dort gearbeitet, um dann 1990 mit den Mangoplantagen in seiner Heimat zu beginnen. Zu Beginn hat er mit anderen Kollegen viel ausprobiert und mit mehreren Sorten experimentiert.
Wir haben gesehen, dass sie gut gedeihen. Wir haben verschiedene Sorten mitgebracht. Aber diejenige, die den kältesten Temperaturen am besten widerstanden hat, ist diese da. Wir sind hier in einem Gebiet, das von Frost betroffen ist. Gerade stehen wir in einer Grube, sehen Sie? Dort, wo Sie hereingekommen sind, sind es etwa 8 Meter Höhenunterschied. Im Winter zirkuliert die Luft nicht. Also, wir hatten hier Frost, aber wir haben die Pflanzen gerettet.
Mangos und Avocados machen den Großteil der Produkte aus. Die Firma von Salvatore verkauft sowohl die Früchte als auch die Pflanzen. Daneben wachsen viele weitere exotische Früchte, wie etwa Guave, Passionsfrucht, Ananas oder Litschis. In Fiumefreddo di Sicilia, nah am Meer, ist das möglich, so Giancarlo Rocuzzo vom Landwirtschaftlichen Forschungsinstitut CREA.
Non è possibile fare qualsiasi cultura ovunque.
Es ist nicht möglich, jede Kultur überall anzubauen. Das hängt hauptsächlich mit dem Mikroklima zusammen. Deshalb werden Avocados oder Mangos zwar seit mehr als einem Jahrhundert angebaut, aber nur in bestimmten begrenzten Gebieten. Dort, wo die thermischen Extreme etwas geringer sind.
La riduzione degli eccessi termici.
In Wellen wurden die verschiedenen Arten in Sizilien eingeführt, so etwa auch die japanische Wollmispel, die inzwischen ebenso in anderen südlichen Regionen sehr verbreitet ist. Auf Sizilien sind die klimatischen Bedingungen höchst unterschiedlich, meint Stefano La Malfa, der Professor für Obstbau an der Universität von Catania ist.
L'isola a noi piace definirla un po' un continente.
Wir definieren die Insel gerne ein bisschen wie einen Kontinent, weil wir auch, was die Vegetation angeht, einen subtropischen Ursprung haben. Und wenn wir an das Ätna-Massiv denken, haben wir Arten, die eher für das kontinentale Klima typisch sind. Also, wir haben unterschiedliche Umgebungen.
Quindi abbiamo diversi ambienti.
Auf den Orangenfeldern von Maurizio Ialuna wächst viel Gras.
Es gibt Klimaschwankungen. Das Gras hilft, diese Schwankungen abzudämmen. Wenn hier alles sauber wäre, gäbe es Probleme mit dem Frost. Wenn man hingegen diesen Klee nicht jätet, gibt es einen Schutz bei Temperaturschwankungen.
Und nicht nur das.
Nachts gibt es immer diese Feuchtigkeit, keine Bewässerung in dem Sinne, aber ein bisschen Wasser, das den Pflanzen gut tut.
Dieses Wasser haben die Orangenpflanzen dringend nötig, denn die Plantagen von Maurizio, die er biologisch bewirtschaftet, liegen in Sizilien, unweit des Vulkans Ätna in der Ebene von Catania. Eine Region, die zunehmend unter Trockenheit, sengender Hitze und Wassermangel leidet. Bereits Mitte Februar hat Sizilien den Notstand ausgerufen wegen Dürre. Damit, so sagt Eleonora Contarino, die Präsidentin vom Genossenschaftsverband Unicop, können entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.
Um eine wirklich komplexe Situation zu bewältigen, die es seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Wir haben in den letzten Jahrzehnten noch nie einen Winter erlebt, der so trocken war und in dem kaum Niederschläge fielen.
Dieses Problem trifft alle Landwirte. Rund 210 Genossenschaften sind in Unicop zusammengeschlossen. Sie suchen nach neuen Lösungen, um Wasser einzusparen, beispielsweise mit einer intelligenten Bewässerung. Vor 2 Jahren haben sie begonnen, ein computerbasiertes System mit Hilfe von Algorithmen auszuprobieren.
Wir haben anhand von Daten überprüft, dass diese Algorithmen der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit Sensoren in der Lage sind, durch Vorhersage von Berechnungen Wasser einzusparen, was in diesem Fall etwas mehr als 50% betrug. Ohne die Qualität des Produkts, also der Orangen, zu verändern, ja, sie sogar zu verbessern.
Maurizio Ialuna hat auf seinem 15-Hektar-Betrieb verschiedene Systeme installiert, um Wasser zu sparen. Das älteste ist rund 40 Jahre alt, das jüngste funktioniert über Computer und App.
Le sondine, che mi permettono tramite app.
Die Sonden helfen mir, über eine App festzustellen, wann der pH-Wert des Bodens hoch oder niedrig ist, und wann also der Boden Wasser benötigt.
So wie die Orangenbäume unterschiedlich alt und damit unterschiedlich groß sind, haben sie auch einen unterschiedlichen Bedarf an Wasser. Je größer die Pflanze, desto mehr Wasser braucht sie. Der Sizilianer ist sichtlich stolz auf seine Früchte.
Queste sono le famose arance rosse.
Das sind die berühmten Blutorangen, bei denen man merkt, dass sie, wie die Engländer sagen, blutig sind, vom Geschmack, vom Geruch her. Angesichts der Temperaturschwankungen, die wir wegen des Ätna haben, bekommen sie die rote Pigmentierung, die fast einzigartig in Sizilien ist.
Auch Alessandro Scuderi freut sich an seinen Blutorangen. Seine Zitrusfrüchte wachsen in der Provinz Syrakus, rund eine Stunde von Maurizio entfernt.
Il gusto di questo tarocco è veramente buonissimo. Il tarocco è una verità.
Der Geschmack dieser Tarocco-Orange ist wirklich sehr gut. Die Tarocco ist eine Sorte, die einer großen Variationsbreite unterliegt. Sie verändert sich im Laufe der Zeit, abhängig von den klimatischen Eigenschaften, von der Art des Betriebes und dem Boden. Und dann werden Klone definiert. So wurde auch dieser Klon ausgewählt, der außen ziemlich rot ist und sehr, sehr aromatisch schmeckt.
Auch Alessandro hat seinen Betrieb auf eine biologische Produktion umgestellt. 1992 ist das gewesen. Für ihn ist eine Kreislaufwirtschaft sehr wichtig. Seit kurzem düngt er die Orangen nach dem Prinzip vom Abfall zur Ressource.
Wir haben ein ganzes Managementsystem auf unseren Plantagen, da wir sehr wenig Wasser haben. Also haben wir versucht zu verstehen, wie wir den flüssigen Bioabfall verwenden können und wie wir ihn dann in kleinen Mengen durch das Tropfsystem verteilen können. Wir verteilen also ein wenig Wasser, aber gleichzeitig auch etwas Dünger.
Die Reste der Orangen, wie etwa die Schalen, werden zum Dünger verarbeitet und helfen damit den neuen Früchten zu wachsen und zu gedeihen. 2019 ist dafür ein spezielles Projekt gestartet worden. Neben den landwirtschaftlichen Betrieben ist unter anderem auch die Universität Catania beteiligt. Roberta Selvaggi ist dort Agronomin.
Die große Neuheit dieses Projekts besteht darin, dass wir nun in der Lage sind, Gärreste auf Kulturen zu verteilen, die typisch für den Mittelmeerraum sind. So etwa Zitrusfrüchte, die in Sizilien eine wichtige Rolle spielen. Und auch Kaktusfeigen als Futtermittel.
Noch gibt es wenige Anlagen auf Sizilien, die Orangenreste zu einem Düngemittel verarbeiten. Deshalb können die Transportwege mitunter sehr lange sein, wie im Fall von Alessandro Scuderi. Doch eine große Wahl haben die Landwirte nicht mehr, so Wissenschaftlerin Selvaggi. Denn die Böden sind nicht nur trocken, sondern auch ausgelaugt.
In Sizilien müssen wir unsere Böden mit organischen Substanzen anreichern, da ein drastischer Verödungsprozess im Gange ist. Das bedeutet, dass die organische Substanz bald aufgebraucht sein wird. Denn in den vergangenen Jahren wurde nur synthetischer Dünger verwendet, kein organischer.
Die Gefahr der Wüstenbildung, die ist in der Ebene von Catania präsent. Hier, wo so viele Orangen blühen. Deshalb, so meint Landwirt Maurizio Jaluna, müsse man mit dem kostbaren Gut Wasser noch verantwortungsvoller umgehen.
Das Problem ist, dass das Grundwasser sinken wird und nicht steigen. Hoffen wir, dass ich mich täusche, aber wir müssen das Wasser noch mehr rationieren. Dazu gibt es keine Alternative.
Non c'è alternative.
Der Vulkan und die Früchte sind längst nicht alles, was die Insel für Touristen interessant macht. Zehntausende Besucher pilgern in die Provinz Ragusa, um die Stätten zu besichtigen, an denen Kommissario Montalbano ermittelt. Er ist der beliebteste TV-Kommissar Italiens und in Südsizilien zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Veranstalter offerieren spezielle Touren, Stadtverantwortliche geben Plätze Namen, die es bislang nur in der imaginären Welt der Krimis gab. Und Einheimische beklagen steigende Preise aufgrund des Kommissariotourismus. Auch Jörg Seiselberg hat sich auf die Spuren des Kommissars begeben.
1500 Kilometer sind Francesca und Giovanni gefahren, um hier zu sein. Aus Pavia in der Nähe von Mailand in den Süden Siziliens. Wir sind Fans der Bücher von Andrea Camilleri und wir besichtigen hier die Orte des Kommissars Montalbano. Francesca und Giovanni stehen am Strand von Punta Secca, vor einer Villa, von deren Terrasse man fast ins Meer springen kann. Das schlicht verputzt, aber großartig gelegene Gebäude ist, in der Verfilmung der Bücher Camilleris durch die Reihe, das Haus des Kommissario Montalbano, Italiens bekanntestem TV-Kommissar, der an der Südküste Siziliens gegen Verbrecher und Korruption kämpft. Das ikonische Haus ist für Montalbano-Fans wie Giovanni ein Muss. Es ist bewegend. Bewegend, weil wir dieses Haus so häufig in den Filmen gesehen haben. Und jetzt hier zu stehen, ist ein besonderes Gefühl. Giovanni und Francesca, aus dem Norden Italiens gekommen, um sich auf die Spuren Montalbanos zu begeben, sind Teil eines Trends. In der Provinz Ragusa, in der die Bücher Camilleris verfilmt wurden, ist der Montalbano-Tourismus zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Eine Gegend, die wegen ihrer Barockarchitektur seit 2002 zum Weltkulturerbe gehört. Bürgermeister Giuseppe Cassi sitzt in Ragusa in seinem Amtszimmer im ersten Stock und freut sich über den wachsenden Tourismus. Es ist ohne Zweifel eine bemerkenswerte Entwicklung und sie ist in großen Teilen mit dem Phänomen Montalbano verbunden. Dadurch, dass die Serie fast in der ganzen Welt gezeigt wurde, gibt es einen speziellen Tourismus, weil die Menschen die Orte besuchen wollen, die den Hintergrund dieser Serie bilden. Und das hat uns sicher sehr geholfen. Nicht weit vom Rathaus entfernt steht Roberto Samito auf dem schönsten Platz Ragusas. Hier sind wir auf dem Domplatz, in Wirklichkeit. In der Montalbano-Fiktion sind wir hier auf der Piazza Vigatas. Also hier ist das Zentrum, das Herz Vigatas, der von Camilleri erdacht. Stadt. In den Filmen ist dieser Platz sehr wichtig. Hier sehen wir Montalbano spazieren gehen, Fälle lösen oder mit Menschen reden. Es ist ohne Frage der zentrale Ort Vigatas. Das imaginäre Vigata der Bücher Camilleris, das in den Filmen zu sehen ist und das die Montalbano-Touristen suchen, befindet sich aber nicht nur in Ragusa, sondern verteilt sich auf mehrere Städte in der Gegend. Roberto Samito führt die Touristen zu diesen Orten. Der ehemalige Student der Kommunikationswissenschaften hat ein Unternehmen gegründet mit dem Namen Visit Vigata, das Führungen anbietet für die Stadt, die es nicht gibt, die Montalbano-Touristen aber besichtigen wollen. Wie das erwähnte Haus Montalbanos am Meer, das 30 Kilometer südlich von Ragusa im kleinen Ort Punta Seca liegt. Das Haus von Montalbano muss man sich heute vorstellen wie eine Art Heiligenstätte. Die Leute kommen, machen Selfies. Das Haus drinnen kann man nicht besichtigen, denn es ist ein Bed and Breakfast geworden. Daher muss man sich damit zufrieden geben, sich ein bisschen wie Montalbano vor dem Haus zu fotografieren. Punta Seca hat mittlerweile nach dem Montalbano-Autor Camilleri einen Platz benannt. Eine Büste Camilleris aufgestellt und ein Parkplatz heißt offiziell Vigata-Parkplatz. Im realen Küstenort Punta Seca aber sind nicht alle begeistert vom Montalbano-Hype. In der kleinen Strandbar Piccola Oasi schimpft der 65 Jahre alte Michele. Die Preise und die Mieten sind hier überdurchschnittlich gestiegen. Es kommen Busse voll mit Touristen, um das Haus von Montalbano zu sehen. Und einige bleiben auch mehrere Tage und die Mieten steigen. Also, Montalbano hat uns hier im Ort keinen großen Gefallen getan. Im 20 Kilometer entfernten Chicli sehen sie das anders. In der Kleinstadt liegen die imaginäre Questura und das Kommissariat Montalbanos. Letzteres ist in Wirklichkeit Teil des Rathauses und ebenfalls eine Touristenattraktion. Pro Jahr kommen 25.000 Besucher, um in drei Räumen des Rathauses von Chicli die Originalfilmkulissen zu besichtigen. Dies bringe jungen Menschen in der Stadt Arbeit, erzählt Paola, die zur Kooperative gehört, die den Touristen die Montalbano-Räumlichkeiten zeigt. Es war eine Idee der Gemeinde Chicli, die Verwaltung einiger Kulturstätten in die Hand unserer Kooperativa Gire zu legen. Darunter auch das Kommissariat von Montalbano, das wir für interessierte Besucher zugänglich machen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, jungen Menschen Arbeit zu geben in einer Kooperative, deren Ziel die soziale Inklusion ist. Arbeitsplätze in dieser strukturschwachen Region, auch dies haben Schriftsteller Camilleri und der von ihm ausgesuchte Regisseur Alberto Sironi mit ihren Montalbano-Werken erreicht. 28 Bücher hat der vor 5 Jahren verstorbene Sizilianer Camilleri geschrieben über seinen kauzigen, sehr menschlichen Kommissar und das pralle Leben seiner Heimatregion. Die Reihe hat daraus 35 Filme gemacht, von 1998 bis 2021. Wiederholungen laufen immer wieder. Eine Reihenserie, die sich weltweit so gut verkaufte wie keine andere. In Italien haben Montalbano-Folgen stets Einschaltquoten erreicht wie Fußball-Länderspiele. In Deutschland sind einige Episoden heute noch auf ARD Plus zu sehen. Ein Erfolgsgeheimnis laut Fremdenführer Samito, das schriftstellerische Talent Camilleris, aber auch die Tatsache, dass die Architektur der Provinz Ragusa heimlicher Hauptdarsteller in den Montalbano-Filmen ist. Vigata ist eine wunderschöne Stadt. Der Regisseur Sironi platziert die Handlungen immer an außergewöhnlich schönen Orten dieser Gegend. Ein Beispiel aus Chicli: Es wird gefilmt, wie Montalbano in die Questura geht. Aber das Gebäude ist eigentlich nicht so wichtig, sondern die wunderschöne Kirche San Bartolomeo hinter ihm. So hat die TV-Krimiserie geholfen, die Schönheit der Barockstädte Ragusa, Chicli und auch Mordica in die Welt zu tragen.
Das war unsere Reise auf Sizilien. Sie können unsere Unterwegssendung auch in der ARD Audiothek als Podcast abonnieren. Mein Name ist Tina Witte. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.